Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Talk und Tipps, dem Wettbasis-Fußballwetten-Podcast. Mein Name ist Julius Eid und bei mir ist die Champions League der Co-Moderatoren. Hallo Alex.
Hallo Julius, grüß dich.
Alex Trücker, um den ganzen Namen auch zu sagen, hier der Form halt halber, obwohl ich ein bisschen von meiner Standardmoderation abgewichen bin. Und das natürlich aus gutem Grund, Alex, denn heute ist ja auch keine Standardfolge, sondern eine Montagsfolge und die haben wir meistens, wenn unter der Woche was ansteht. Und jetzt zum ersten Mal in dieser Saison steht unter der Woche Königsklasse an und da freuen wir uns natürlich, denn es geht im größten europäischen Wettbewerb wieder los, die allerersten Gruppenspiele und es sind schon ein paar ja, Feinschmecker-Duelle auch dabei. Wir haben uns 8 Spiele rausgesucht, die uns besonders interessieren, über die werden wir ausführlicher reden in dieser Folge. Das tun wir nach ein paar kurzen Hinweisen. Sportwetten sind ab 18 nicht für Minderjährige gedacht und alle Angaben, die wir in diesem Podcast machen, sind Angaben ohne Gewähr, einfach weil sich die Quoten nach der Aufnahme noch verändern können. Zu guter Letzt, Sportwetten können Spaß, aber auch süchtig machen. Und wenn das Ganze bei euch zum Problem wird, könnt ihr euch an den Support der Wettbasis wenden, sei es per Mail oder per Live-Chat. Oder ihr guckt mal auf spielen-mit-verantwortung.de vorbei. Auch da gibt es erste Hilfsangebote. So, Champions League, erster Spieltag. Es geht direkt auch knackig los am Dienstag. Ich habe schon gesagt, wir haben ja schon besprochen, Alex, ein bisschen, was wir von den Gruppen halten. Es gibt eine Langzeitfolge. Die treueren Hörer von euch und Hörerinnen kennen das. Wir haben auch schon letzte Woche ausführlicher darüber gesprochen, wie sehen die Gruppen aus, wer ist jeweils Favorit auf einen Gruppensieg für uns vielleicht auch. Und da ist ja auch schon klar geworden, also übrigens auch noch eine Hörempfehlung, immer noch in der Halbwertszeit diese Folge. Da ist ja auch schon klar geworden, es gibt eine Gruppe, die ist besonders tödlich, und zwar, weil da eigentlich 4 größere Namen Europas aufeinandertreffen. Das heißt, in dieser Gruppe werden wir wahrscheinlich alle Spiele besprechen, weil sich jedes Duell halbwegs attraktiv liest. Das gilt auch an diesem Dienstag. Wir haben einmal im frühen Slot schon einmal AC Milan gegen Newcastle. Das ist natürlich ein durchaus spannendes Duell. Einmal traditionsreich, was auch Milan in Europa angeht. Auf der anderen Seite Newcastle sehr, sehr aufstrebend jetzt wieder, nach langen Zeiten der Schwäche, aber mit neuem Geld. Und ein Spiel, was auch von den Quoten relativ ausgeglichen ist. Wir haben 2,60er-Quoten auf die AC Milan zu Hause, 2,70er-Quoten auf Newcastle. Also sieht man schon, da nähert man sich sehr an und es könnte umkämpft werden.
Es könnte umkämpft werden. Erster Auftritt von Newcastle. Und Tonali kehrt an die alte Wirkungsstätte zurück. Das ist so die besondere Note dieses Spiels nochmal on top. Für Tonali sicherlich direkt ein ganz besonderes Spiel. Ja, und für Milan könnte es auch ein bisschen besonders werden, denn da stand das Derby an am Wochenende und da gab es mal richtig auf die Mütze. Im Derby della Madonnina gegen Lokalrivale Inter ein krachendes 1:5. Also Milan will sich hier 2-3 Tage später direkt zu Hause im eigenen Stadion rehabilitieren gegen Newcastle, die sich ja mit den Hufen scharen im ersten Champions-League-Spiel. Spannendes Matchup, würde ich sagen, zum Einstieg.
Es ist durchaus ein spannendes Matchup, aber man muss sagen, auch Newcastle zwar am Wochenende jetzt mal 1:0 gewonnen, noch nicht so gut in die Saison gestartet, wie viele es erwartet haben. Letztes Jahr haben sie sich ja für die Champions League qualifiziert, eigentlich sollte es dieses Jahr nur weiter aufwärts gehen. Und da hat man schon gemerkt, okay, ein bisschen werden ihnen doch mal wieder die Grenzen aufgezeigt. Letztes Jahr natürlich sehr stabil, aber auch Top 4 in England schon davon profitiert, dass Vereine wie Chelsea und vor allen Dingen auch Liverpool unter ihren Möglichkeiten gespielt haben. Und Liverpool wäre ja fast noch rangekommen am Ende der Saison nach sehr durchwachsenen großen Teilen der Saison. Jetzt sieht es auch so ein bisschen ähnlich aus. Es ging unter anderem gegen Liverpool und da hat man dann in Überzahl am Ende 2-1 in der Nachspielzeit noch verloren, lag 1-0 vorne, war ein Mann mehr, hat das Ding noch verloren. Generell, wenn wir auf die Statistiken gucken, diese Saison 5 Spiele, 3 Niederlagen, 2 Siege. Das ist nicht die Statistik einer Champions-League-Mannschaft. Und die ersten Teams setzen sich quasi schon ab, weil Liverpool, Tottenham, Arsenal, City fast nichts liegen lassen haben. Ne? Also Newcastle auch nicht der absolute Top-Verein der Premier League, der jetzt zur AC kommt. Und das ist vielleicht so ein bisschen die Hoffnung, dass man da ein bisschen Wiedergutmachung betreiben kann, weil die ist natürlich nötig nach diesem absolut verkorksten Derby am Wochenende.
Die ist nötig. Dieses verkorkste Derby überschattet natürlich den eigentlich sehr starken Saisonstart. Sie hat nämlich davor alle 3 Spiele gewonnen, Milan. Und jetzt eben die Klatsche heißt natürlich nicht, dass sie generell einen schwachen Start hatten, sondern das war einfach, ja, Derbys schreiben eigene Geschichten und das Verlieren ist das eine, die Klatsche ist dann nochmal was anderes, aber sie sind in der Serie A weiterhin Dritter mit 9 Punkten aus 4 Spielen, also schlecht ist dieser Saisonstart wahrlich nicht, aber eben ein großer Tiefschlag im Spiel aller Spiele für Milan. Ja, und Newcastle selbst, wenn wir auf die Premier League blicken, die sind eben, ja, nicht ganz so prickelnd gestartet, mit 2 Siegen jetzt aus 5 Spielen. Also davor hatten sie nur einen Sieg eingefahren, jetzt immerhin den zweiten Dreier mit diesem 0-1 gegen 1-0 natürlich gegen Brentford, durch einen Elfmeter übrigens. Nach vorne ging nicht so viel für Newcastle. Es musste ein Elfmeter her. Ansonsten, die Abwehr stand ganz gut, aber so super inspirierend war das nicht. Deswegen, ich bin ein bisschen hin und her gerissen. Normalerweise hätte ich Milan als Favoriten, weil sie das Heimspiel haben, weil sie gut in die Saison gestartet sind und weil Newcastle eben durchaus stottrig in die Saison gestartet ist und erstes Champions League-Spiel, da denkst du dir auch, die sind vielleicht ein bisschen nervös, dann auswärts. Also normalerweise hätte ich Milan auf dem Zettel als mein Favorit. Aber diese Derby-Klatsche, die habe ich so ein bisschen im Hinterkopf. Und ich glaube, die wirkt sich auch stark auf die Quoten aus, denn ich finde es sehr interessant, dass es 2,50er, 2,60er Quoten auf Milan gibt. Also sehr hohe Quoten auf den Heimsieg des letztjährigen Champions League-Halbfinalisten. Das macht es natürlich schon lukrativ, Milan anzuspielen, aber es ist doch durchaus eine bemerkenswert hohe Quote, wie ich finde.
Ja, sehe ich tatsächlich auch so, also dass man da wirklich trotz Heimvorteil auf Augenhöhe mit Newcastle ist, die wie gesagt auch nicht so gut gestartet sind. Das ist ja auch der Punkt. Wir reden hier nicht über eine Übermannschaft. Da spielt das Derby mit rein. Ich glaube, man wird, gerade weil es auch ein Heimspiel ist, auf jeden Fall was beweisen wollen. Man hat zu diesem Zeitpunkt der Saison nicht den schwersten Gegner mit Newcastle, die sicherlich aber auch noch reinkommen werden. Deswegen vielleicht ganz gut, dass das erste Gruppenspiel ist jetzt. Ich sehe sie auch leicht vorne zu Hause. Ich sehe auch, das kann man ja auch erwähnen, dass man 1,50er Quoten bei der doppelten Chance kriegt. Das ist nicht wahnsinnig lukrativ, vielleicht für einen Einzeltipp. Wenn du aber den Champions League Spieltag tippen willst, 1,50er Quote von Kombi scheint gar nicht verkehrt. Und da hast du meiner Meinung nach dann nicht nur den Sieg des Favoriten, sondern auch das Unentschieden, was auch durchaus möglich ist, ne? So weit sind sie nicht auseinander. Da hast du beide Ausgänge drin, die ich mir gut vorstellen kann. Was ich deswegen auch sagen kann, ist, ich sehe hier nicht unbedingt, dass Newcastle tatsächlich hier alle 3 Punkte mitnimmt. Und deswegen sind die Quoten auf Milan natürlich spannend. Alles, was damit zusammenhängt, auch die doppelte Chance eben auch.
Ja, also bei den Quoten bin ich dann geneigt, tatsächlich auf Milan zu tippen. Hätte so schon leicht auf dem Zettel. Ich kann mir das Unentschieden gut vorstellen, aber die Quoten sind super lukrativ, deswegen knapper Heimsieg Milan vielleicht ein 1-0, 2-1. Also
Ja.
wirklich knapp, aber die Quoten, die locken mich.
So sieht's aus, kann ich absolut nachvollziehen. Und dann machen wir jetzt mal auch einen zeitlichen Sprung, weil wir versuchen, so ein bisschen auch die Gruppen mit reinzunehmen, falls wir beide Gruppenspiele wirklich besprechen wollen. Und das zweite Gruppenspiel ist erst im späten Slot, 21 Uhr. PSG gegen Borussia Dortmund, damit auch der erste deutsche Vertreter. Es ist auch ein Duell zweier ja durchaus klangvoller Namen in den letzten Jahren in Europa. Wenn man auf den Kader guckt, muss man aber auch sagen, da gibt es verschiedene Level an klangvoll. PSG ist da vielleicht doch nochmal ein, 2 Meter von Dortmund entfernt. Quotentechnisch auch der klarere Favorit hier, ne? 1,8er Quoten zu Hause gegen Dortmund mit 4,20er Quoten. Und da muss ich auch sagen, ja, finde ich diese 1,8er Quoten auf PSG eigentlich spannender als die 4,20er Quoten auf Dortmund.
Tjo, das ist gleich das Spiel der Spiele für mich hier in unserer Besprechung. Ist eigentlich oft so, ne? Wenn der BVB in der Champions League spielt, dann ja, sind das immer beachtenswerte Spiele, auch aufgrund der letzten Jahre. Da gab es ja immer wieder sehr, sehr spannende Matchups, auch auf dem Papier und dann auch mit interessantem Ausgang. Also man war sich nie sicher, in welche Richtung dieser BVB geht, in die eine wie in die andere. Alles ist immer möglich. Das zeigt auch die Bundesliga-Saison. Und das zeigt auch alleine dieses Freiburg-Spiel am Wochenende. Ne? Das war auch ein kniffliges Spiel. Wir haben es am Donnerstag besprochen. Wir waren uns nicht sicher, in welche Richtung es geht. Und selbst im Spiel selber, BVB geht in Führung, liegt dann plötzlich hinten, dreht das Spiel wieder. Also da hast du gesehen, dass dieser BVB ja, für alles gut ist, im Negativen wie im Positiven. Also Spiele mit BVB-Beteiligung, da darf man gerne näher drauf gucken und das gilt jetzt auch wieder für PSG Dortmund. Ich bin sehr, sehr, sehr gespannt auf diese Partie und ich bin sehr gespannt auf die Art und Weise, wie der BVB hier auftritt. Denn so richtig prognostizieren kann man das nicht. Also von einem, ja, Punktgewinn bis zu einer Klatsche ist für mich alles drin in der Paarung PSG gegen Dortmund, die meine ganze Aufmerksamkeit hat an diesem Champions League-Spieltag.
Ja, also muss ich auch sagen, ich bin auf jeden Fall gespannt, aber na, auch wieder nicht so, weil irgendwie natürlich bietet sich in dieser Situation das Spiel an für eine kleine Sensation und das wäre es für mich, wenn Dortmund hier wirklich Zählbares holt. Sind ja auch nicht so stark in die Saison gestartet. Wenn PSG jetzt wirklich kommt und sagt, okay, wir nehmen die Champions League jetzt auch ernst, wir haben Mbappé auf dem Feld, wir spielen dieses Duell mit der Ernsthaftigkeit, die es auch wirklich braucht. Die PSG, muss man sagen, jetzt schon früh in der Saison auch immer mal in der Ligue 1 abgeht, aber wer will es ihnen verdenken, wenn du da seit Jahren eigentlich ungefährdet durchmarschierst? Jetzt ist natürlich der Wettbewerb, den dieser Verein sehr ernst nimmt und Dortmund hat sich, wie gesagt, sehr schwer getan, finde ich auch gegen Freiburg schwer getan. Sie haben da zwar Charakter bewiesen, sie haben auch bewiesen, das kann man ja auch mal sagen, dass Marco Reus sicherlich kein schlechter Fußballer ist und das nicht schadet, den manchmal von der Bank bringen zu können. Also, dass da schon eine gewisse Qualität im Kader ist. Aber ich sehe sie an einem guten Tag von Paris nicht gerüstet, ihnen wirklich wehtun zu können, weil ich sie im Moment auch offensiv zu schwach finde. Also, es fehlt mir dieser klare Offensivplan und du wirst gegen PSG, gerade als Dortmund, gerade wie du dich immer wieder bei Umschaltsituationen stellt sich Dortmund unfassbar schwach an. Und das ist natürlich eine Stärke mit diesen schnellen Spielern, mit Kolo Muani, mit Mbappé, mit Dembélé, dass du da. Ich glaube nicht, dass Dortmund schadlos rauskommt. Ich glaube nicht, dass sie die Null halten können. Ne?
Ja,
Gleichzeitig sehe ich
das würde
sie,
ich ausschließen
ja,
wollen.
genau. Und gleichzeitig sehe ich sie aber nicht in der Lage, das irgendwie zu kompensieren Richtung Sieg. Also, dass sie dann offensiv so brillieren im Moment oder so viel Spaß machen, dass sie auch mehr Tore schießen können als PSG. Das kann ich mir auch nicht vorstellen. Ich muss ganz ehrlich sagen. Insgesamt, auch wenn ich hoffe, dass es hier ein Fight geben wird, und das gab es ja zwischen PSG und Dortmund auch in der jüngeren Vergangenheit in der Champions League. Dortmund konnte PSG auch zu Hause besiegen, also bei Dortmund. Jetzt sind wir aber in Paris, da ist auch letztes Mal nicht gelungen. Ich könnte mir vorstellen, dass PSG hier am Ende das Ding schon holt. Und dann muss ich auch sagen, es ist eines der Top-Teams, was den Kader angeht. Und trotzdem 1,8er-Quoten. Ne? Also die Quoten sind ja gar nicht schlecht auf PSG, finde ich. Und die würde ich hier tatsächlich am ehesten auch mitnehmen, weil ich glaube wirklich, für mich sind sie eigentlich wirklich eher mit 1,5er-Quote Favorit. Also die 1,8 sind eher nett, dass man die jetzt noch anspielen kann.
Ja, hat aber gute Gründe, dass die Quoten so hoch sind, wie du es findest. Ich hätte sie sogar vielleicht noch einen Ticken höher erwartet. Denn ja, wir wollen jetzt PSG auch nicht zu sehr loben, denn der Blick auf die Ligue 1 zeigt, Fehlstart beim BVB oder Stotterstart, sie haben ja jetzt gewonnen. Also es ist ja kein Fehlstart, der BVB ist ja noch ungeschlagen in der Bundesliga, aber man hat das Gefühl, ja, das ist kein guter Start gewesen. Das haben auch die Matches gezeigt gegen Heidenheim und Bochum. Und bei PSG ist es eigentlich sogar noch schlimmer, denn die haben von 5 Spielen nur 2 gewonnen, 3 nicht gewonnen, haben sogar schon verloren in der Ligue 1. Also da erhofft man sich wirklich eigentlich mehr. Jetzt am Wochenende gab es ein 2:3 zu Hause gegen Nizza. Selbst der Kylian Mbappé-Doppelpack, der fast schon obligatorische in der Ligue 1, hat nicht mal zu einem Punkt gereicht. Also Heimniederlage in der Generalprobe ist jetzt auch nicht der perfekte Start. Wie gesagt, sie haben zuvor auch gegen, ich glaube, Lorient und Toulouse nicht gewonnen. Also eigentlich zwei Mannschaften, die man durchaus schlagen darf. Und auch bei den Siegen gegen Lens und Lyon gab es übrigens Gegentore. Also hinten nicht sattelfest, anfällig für Gegentore. Die Form ist generell nicht so toll. Deswegen, du sagst, die 1,80er-Quoten sind durchaus hoch. Man kann auch argumentieren, vielleicht hätten sie noch ein bisschen höher
Ja,
sein sollen.
ich sage ja nur gleichzeitig auch, natürlich ist PSG noch nicht das Beste, was wir gesehen haben. Ich finde aber, du musst PSG auch immer ein bisschen zugestehen, dass die manchmal tatsächlich einfach die Ligue 1 vielleicht nicht mal richtig ernst nehmen. Im Gegensatz zur Champions League, während wir bei Dortmund einfach gesehen haben, dass die nicht gut Fußball spielen können. Also, ich finde, es geht ja nicht um Ergebnisse und ungeschlagen in die Saison gestartet oder sonst was. Dortmund hat kein gutes Spiel gemacht dieses Jahr. Und jetzt treffen sie auf Gegner, die eine viel höhere individuelle Qualität haben
Ja.
als Heidenheim, die dich an den Rand einer Niederlage bringen.
Ja.
Ne? Und deswegen, ich sehe Dortmund einfach nicht gerüstet. Das ist der Punkt.
Also, wo ich dir recht gebe, ist die Firepower vor allem im Umschaltspiel mit Dembélé, mit Mbappé auf den Flügeln. Dembélé übrigens noch keine Torbeteiligung bei PSG beim neuen Verein. Aber ein alter Bekannter natürlich, also der wird da auf Rechtsbetrieb machen, Mbappé. Ich glaube, da kannst du das Tor eigentlich schon buchen für mich. Das ist ein sicherer Tipp. Also Mbappé trifft, ist ein Tipp, den ich jetzt mal einfach mal einwerfe, den ich, ja, der ist für mich Automatic. Und automatisch ist es auch, dass der BVB natürlich Gegentore kassiert. Vielleicht sogar zwei an der Zahl, also mehr als eins. Denn ja, gegen die offensive Brillanz von PSG, da wird der wackelige BVB Probleme haben. Heißt aber nicht, dass sie hier chancenlos sind. Denn nochmal, ich könnte mir wirklich ein 2:2, ein stimmungsvolles 2:2, das ja wahrlich kein schlechtes Ergebnis wäre für den BVB, sehr, sehr gut vorstellen, eben weil Paris auch nicht sattelfest ist. Und der neue Coach Luis Enrique, das muss ich auch erstmal finden. Die Liga zeigt eben, dass sich das noch nicht gefunden hat. Es sind ja auch einige neue Spieler. Ne? Ramos wurde vorne im Sturm gekauft und Kolo Muani wurde vorne im Sturm gekauft. Ramos von Benfica begann jetzt am Wochenende. Also es ist nicht mal klar, wer die Mittelstürmer Nummer 1 ist. Können wir vorstellen, Kolo Muani wird da jetzt beginnen, damit die sich abwechseln. Die haben ja beide ein bisschen Geld gekostet. Ne? Ich glaube, Ramos 50 Millionen oder so und Kolo 80 bis 100. Also da hat man schön vorne investiert. Lucas Hernandez und Skriniar hinten geholt. Also das sind schon auch illustre Namen. Ne? Deswegen, die Mannschaft muss ich noch ein bisschen finden. Gab ja auch viele Abgänge. Neymar, Verratti etc. Aber die Firepower, die sie auf dem Platz haben, ja, die könnte zu einem sehr unterhaltsamen Spiel führen. Also Mbappé trifft ist der eine Tipp, der andere Tipp ist der offensichtliche Over 2,5 Tipp. Der ja. andere wäre vielleicht beide treffen, denn auch der BVB hat natürlich vorne die Waffen, um ein Türchen zu erzielen.
Wen?
Diverse Namen, diverse.
Mir fällt kein einziger ein.
Malen ist in guter Form, oder? Trifft hier regelmäßig. Na
gut, Malen hat gegen Heidenheim, glaube ich, die schlechteste Chancenverwertung, die ich in diesem Jahrtausend in einem Spiel gesehen habe, gezeigt. Aber ja, ist auf jeden Fall der aktivste da vorne. Adeyemi definitiv in einer absoluten Formkrise. Allaire auch. Die Saison noch gar keine Rolle gespielt. Für alle, die sich dachten, das ist eine gute Idee für einen Kicker-Manager, war es schon ein sehr schmerzhafter Saisonstart aus Allaires Sicht.
Aber ja, direkt verkauft. Gekauft ja. Und mit dem einen Transfer direkt verkauft übrigens.
Ja. Also es ist natürlich so, dass man als Profi auch Boniface da hat und das war eine Freude, aber Allaire tat weh beim Managerspiel. Nun gut, wir sind uns ja weitgehend einig bei diesem Spiel, haben schon länger drüber geredet, lass uns zu einem Spiel kommen, was wir natürlich drin haben, weil es deutscher Vertreter ist, wo wir wahrscheinlich aber nicht ganz so lange drüber reden müssen. Das ist das zweite 18:45 Spiel am Dienstag. Die Young Boys Bern empfangen RB Leipzig. Und ja, für mich tatsächlich hier die Deutschen relativ klarer Favorit, sind eigentlich gut in die Saison gekommen, haben gezeigt, dass sie großes Potenzial haben, konnten auch am Wochenende wieder überzeugen, auf jeden Fall mit ihrem Auftritt, spielen im Moment sehr attraktiven Offensivfußball, für den Leipzig ja auch mal stand, Rose RB-Schule durchlaufen, hat das so ein bisschen jetzt wirklich wieder integriert, riesige Talente auf dem Feld, ne? Also für mich die Mannschaft, die hier klar als Favorit reingeht, nicht nur, weil sie aus der vermeintlich größeren Liga kommt, sondern weil sie gerade auch richtig gut in Form ist.
Ja, 5-1, 3-0 und 3-0, die letzten drei Siege von Leipzig. Also Thema Firepower vorne, da hat Leipzig ein bisschen was. Also die sind wirklich vor allem im Sturm gut drauf, natürlich auch 2:0 jetzt gewonnen. Auch die Bayern im Supercup, wenn man das als Pflichtspiel betrachten möchte, ja 3-0 geschlagen. Also wenn sie gewinnen, in Leverkusen auch 2 geschossen, haben sie nur das dritte Tor nicht gemacht, aber hätten es eigentlich machen müssen, wenn man sich daran erinnert. Also vorne läuft's fast schon wie geschmiert, also wirklich, wirklich gut dafür, dass ja so viele Neuen da sind in der Offensive. Von daher, bei diesem Spiel mache ich mir tatsächlich keine Sorgen, dass der Favorit auch klar als Favorit auftritt und gewinnt. Ich habe nur ein kleines Mini, ja nicht Stolperstein oder Fragezeichen, aber man sollte es immer wieder erwähnen, du spielst bei den Young Boys in Bern auf Kunstrasen. Das ist oft ungewohnt, eigentlich für jede Mannschaft, die nicht Bern ist wahrscheinlich oder die nicht in der Schweiz spielt. Da muss sich vielleicht Leipzig erstmal dran gewöhnen, ein bisschen drauf trainieren. Das ist so das Einzige, aber das sollte nicht dazu führen, dass Leipzig hier dieses Matchup nicht gewinnt. Also klarer Favorit und sie sind so gut in Form und haben so viel Firepower. Da sollte der deutsche Sieg bei rumkommen, ja.
Ja, und wenn man ihnen die Eingewöhnung an den Kunstrasen zutraut, also kann man sogar sagen, 2,6er bis 2,7er Quoten auf den normalen Handicap-Tipp kann ich mir sogar auch vorstellen hier, weil sie einfach, wie gesagt, sie bringen auf jeden Fall diese Firepower mit, hier dem Gegner auch mehr als einen einzuschenken. Und vor allen Dingen kommen sie auch mit einem ganz gesunden Selbstbewusstsein, glaube ich, nach diesem Saisonstart dann nach Bern. Und deswegen, finde ich, kann man hier auf jeden Fall sagen, das geht schon in Richtung Favoritentipp. Und der ist dann tatsächlich auch ziemlich lukrativ. Also Das Spiel, glaube ich, können wir kurz halten und sagen, lass uns nochmal weitergehen. Wir sprechen über eine Mannschaft, die man so gar nicht in der, jetzt wird es gemein, gar nicht in der Champions League erwartet. Arsenal London. Arsenal ist am Start. Ich weiß gar nicht, wie lange nicht. 8 Jahre, glaube ich, keine Champions League mehr gespielt. Seit Wengers Abgang hat man sich nicht mehr qualifiziert. Jetzt sind sie zurück, haben letztes Jahr direkt fast den Titel geholt und sind auch jetzt im Führungsquartett der Champions League wieder unterwegs mit Tottenham, mit Liverpool, jeweils 13 Punkte aus 5 Spielen, nur City besser. Und es geht gegen PSV. An sich, wenn man das auf dem Papier sieht, eine eher klare Sache, finde ich. Arsenal, ne, fast Premier League-Sieger, spielt teils sehr guten Fußball. Andererseits schon mehrfach in dieser Saison gequält. Es gab dieses Unentschieden auch, deswegen ja nicht die volle Punktzahl. Es gab jetzt am Wochenende ein 1-0 gegen vermeintlichen Abstiegskandidaten Everton mit ja, jeweils 0 vorne vor dem Komma bei Expected Goals Werten, und zwar eher in der unteren Richtung. Also es war sehr zäh. Und dann ist natürlich schon die Frage, wenn es bei Arsenal gerade nicht alles so selbstverständlich läuft. Die Klasse ist zwar da, aber es läuft nicht selbstverständlich. Kann vielleicht doch ein PSV in der Champions League dann ein ungemütlicher Gegner sein und irgendwie den Punkt rausholen. Also ich bin da schon gespannt.
Ich bin auch gespannt, denn ja, rein der Blick auf die Punkteausbeute, die ist gut bei Arsenal, aber man weiß auch gegen United lagen sie hinten, hätten beinahe verloren, da waren ja ein Millimeter abseits, hat ja das United-Tor dann verhindert und sie schossen selbst das Tor ein bisschen glücklich nach einer Ecke in der, weiß ich, 98. Minute oder so, also der Nachspielzeit. Also auch dieser Sieg gegen United, natürlich ein Big Point. Oder drei Big Points, aber war sehr, sehr glücklich und war sehr, ja, umkämpft. Und die PSV Eindhoven, das sollte man nicht vergessen, ist ja durch die Quali marschiert, hat da reihenweise Siege eingefahren, hat da richtig gute Auftritte hingelegt, die Rangers abgeschossen zum Beispiel in den Playoffs und ist in der Eredivisie perfekt gestartet. 4 Siege aus 4 Spielen, ein Gegentörchen, 13 Tore geschossen. Also die PSV Eindhoven hat sowohl in Europa schon als auch im heimischen in der heimischen Liga bewiesen, dass die wirklich richtig gut drauf sind. Also keinesfalls unterschätzen. Und ein Selbstläufer, du hast es gesagt, waren bisher die Arsenal-Spiele eh nicht von Arsenal. Auch hier erwarte ich keinen Selbstläufer.
Ja, es ist ein gutes Team, es ist ein guter Trainer, das haben sie spätestens im letzten Jahr bewiesen. Es geht in die richtige Richtung, sind aber auch wieder neue Spieler da. Jetzt wurde übrigens auch der Torhüter gewechselt, also Ramsdale raus und Raya rein, erst im letzten Ligaspiel. Also da auch so ein bisschen Konfusion auf eine Position, die ja eigentlich immer gesetzt ist, ne? Und Ramsdale zumindest in den letzten Jahren fast zum Führungsspieler geworden, jetzt auf einmal auf der Bank. Also so ein bisschen was muss sich da noch finden bei Arsenal, ist noch früh in der Saison. Und dazu kommt eben auch, es ist eine recht junge Truppe, die sich schwer getan hat, jetzt auch im Titelkampf hinten raus dann eben die Reife zu zeigen. Sie haben da ja auch öfter mal liegen lassen, obwohl sie eigentlich schon ganz guten Vorsprung hatten. Und jetzt für viele auch das erste Mal Champions League, ne? Also auch das kommt dazu. Arsenal ist jetzt nicht mehr das Team, das mit der absoluten Selbstverständlichkeit in solche Spiele reingeht. Für die meisten Spieler ist das ein sehr besonderes Spiel, weil der Verein eben
Absolut.
lange nicht dabei war, ne?
Absolut.
Und weil da, glaube ich, auch ein bisschen Druck drauf liegt. Und deswegen ist das hier so ein bisschen mein kleiner, zumindest Stolpertipp. Ich glaube, das könnte wirklich sehr gut in einer kleinen Enttäuschung und in einem Unentschieden enden. Und da gibt es 5,20er-Quoten, also auch sehr hohe Unentschieden-Quoten. Trotzdem kann ich mir das hier sehr gut vorstellen.
Gefällt mir, ein mutiger Tipp. Ich hab das auch auf jeden Fall auf dem Zettel. Kann mir das auch sehr, sehr gut vorstellen. Was ich mir noch besser vorstellen kann als das Unentschieden, denn wir haben von Arsenal gesprochen, auch in den Spielen, in denen sie nicht überzeugen, sie gewinnen sie sehr häufig. War ja auch letztes Jahr so, dass sie Spiele sehr, sehr häufig spät gewinnen. Also wirklich Tore in der 88. Minute aufwärts, teilweise 95. aufwärts, da immer wieder auch diese Willensstärke haben, auch das nötige, ne, Portionchen Glück, aber auch diese Resilience, dass sie dranbleiben, auch in einem schweren Spiel. Also es könnte mir vorstellen, dass in der 90. es 1-1 steht und Arsenal trotzdem gewinnt. Keinesfalls ausschließen. Deswegen, ja, Unentschieden-Tipp gefällt mir sehr gut, aber so ein Late-Winner von Arsenal nach der 75. gefällt mir auch irgendwie gut. Also der Tipp, glaube ich, Arsenal trifft nach der 75. kann man ja beim ein oder anderen Wettanbieter, meine ich, abgeben. Das sollte man mal auf dem Zettel haben.
Ja, oder
Und was ich
einfach
jetzt.
warten bis zur 80. und dann den Dreiweg-Tipp abgeben. Da dürften
Oder
die
so,
Quoten auf
das wäre die
Arsenal dann ja
andere.
auch besser sein, ja.
Das wäre die andere Variante. Aber du hörst schon raus, was ich mir auch gut vorstellen kann, ist ein PSG-Tor. Also beide treffen. Da gibt es 1,79er Quoten teilweise, je nach Wettanbieter. Ist auch etwas, was ich auf meinem Zettel habe. Und da wäre ja das mögliche Unentschieden dann, ja, so ein bisschen mit drin. Also Arsenal trifft, PSG trifft. Das klingt irgendwo auch nach 1-1. Also auf jeden Fall ein PSG-Tor. Vielleicht köpft ja Luke de Jong, der ja sehr, sehr gut drauf ist, mal wieder einen ein. Das kann er in Europa, ne? Ich glaube,
Ja.
in der Quali irgendwie 5 Tore oder so geschossen. Also,
Ja.
Mister zuverlässig bei PSV, warum nicht?
Also ich würde auch gar nicht unbedingt beim späten Arsenal-Tor widersprechen, aber vielleicht ist es dann in meinem Vorstellungsvermögen tatsächlich eher das 1-1, was man dann noch retten kann. Weil man sich so lange die Zähne ausbeißt und dann klappt auch noch die Ecke auf Luke de Jong und dann läufst du hinterher und weißt gar nicht, was in Europa abgeht, obwohl du besser spielst. Wir haben das oft genug gesehen. Und ich würde sagen, wir nehmen noch mal ein Spiel mit rein, was aus meiner Sicht schwer zu tippen ist im Dreiweg. Vielmehr bei den meisten Spielen ja bis jetzt recht leicht. Bei Lazio gegen Atletico Madrid fällt es mir ehrlich gesagt nicht so leicht. Das ist ein Spiel, Lazio natürlich zu Hause, hat den kleinen Heimvorteil, ist auch eine Mannschaft, die da durchaus Energie draus ziehen kann, was auch immer für Energie genau diese Fans gerade liefern. Darüber kann man sich ja streiten. Haben fast Dreierquoten gegen Atletico Madrid, die mit 2,50er-Quoten anreisen. Aber das muss man ja zumindest über die letzten Jahre sagen. Nachdem man Mitte der 10er-Jahre sich immer mal ins Finale gespielt hat, zu den ganz großen Clubs gehört hat, in meiner Wahrnehmung Atletico so ein bisschen wieder abgefallen. Es ist nicht mehr der ganz, ganz große europäische Contender. Trotzdem Favorit auf fremdem Geläuf hier, 2,50er-Quoten im Vergleich zu den fast Dreier-Quoten bei Lazio. Und die Frage, ob das so berechtigt ist oder ob ich mich hier auf ein unter 1,5 Tore Spiel einstelle.
Ja, tatsächlich schwer. Du hast die Schwierigkeit des Tippens im Dreiweg angesprochen. Da schließe ich mich wirklich direkt an. Das ist wirklich unglaublich schwer. Denn die beiden haben jetzt wieder negativ überrascht am Wochenende, sowohl Lazio auf Atletico. Das ist übrigens das Spiel des Vizemeisters aus Italien gegen den dritten, standardmäßig fast schon dritten, aus Spanien, Atletico. Also die können eigentlich schon was, die beiden. Lazio hat ja wirklich brutal überrascht. Ich hätte sie gar nicht in der Champions League getippt letztes Jahr,
Ja.
und dann wurden sie auch direkt Zweiter natürlich, Klammer auf, Punkt dazu, Juve spielte da eine Rolle, Klammer zu, aber trotzdem eine grandiose Saison unter Sarri, aber irgendwie können sie daran null anknüpfen, also ein brutaler Fehlstart in der Serie A, in dieser noch jungen Spielzeit, von 4 Spielen haben sie 3 verloren, das ist einfach Tabellenplatz 15, auch erst 4 Türchen geschossen, also da funktioniert irgendwie noch gar nichts am Wochenende in der neuen Saison bei Lazio. Und am Wochenende gab es auch direkt gegen Juventus ein 1-3, sie haben auch gegen Lecce und Genua verloren, komischerweise aber dazwischen einfach bei Neapel beim Meister gewonnen, also nicht nur gegen Neapel, sondern wirklich auch in Neapel, also ganz, ganz komisch. Lazio kann ich aktuell nicht einschätzen, und bei Atletico hätte ich zum Beispiel gesagt, ja, die sind wieder besser drauf unter Diego Simeone. Letzte Rückrunde die beste Mannschaft in Spanien gewesen. Ja, und was ist jetzt am Wochenende? Verlieren sie einfach sang- und klanglos in Valencia. Wirklich sang- und klanglos. Da ging gar nichts. Kompletter Fehlstart aus der Länderspielpause. Wirklich unerklärlich, wie schwach sie da waren. 0-3 in Valencia. Die weder dafür bekannt sind, mittlerweile sonderlich gut zu sein, noch viele Tore zu schießen. Also verlieren ist das eine, aber auch wirklich 0-3 überrannt zu werden. Und du merkst schon, bei beide nicht gut in Form. Ich kann dir nicht sagen, wie dieses Spiel ausgeht, Julius. Ich bin da mal ganz, ganz offen und ehrlich. Sehr schwer zu
Ja,
tippen.
also wenn im Dreiweg, tendiere ich auch fast deswegen zum Unentschieden am ehesten, weil ich mich einfach nicht zwischen diesen beiden Mannschaften entscheiden kann. Aber das alleine natürlich noch kein guter Grund für diesen Tipp. Wie gesagt, ich würde mich hier tatsächlich vom Dreiweg fernhalten wollen, weil ich da absolut bei dir bin. Fällt es auch schwer, die Teams so richtig einzuschätzen. Atleticos Problem ist ja auch, selbst wenn sie ein gutes Spiel machen, es geht ja selten um. Einfach, wir kennen Simeone Fußball jetzt lang genug. Es geht ja nicht um komplette Dominanz und man wird den Gegner 5-6-0 an die Wand spielen an einem guten Tag. Das ist nicht der Fußball, den man überhaupt anstrebt. Also, für mich ist es tatsächlich ein Spiel und den Tipp gebe ich wirklich selten ab, wo ich mir vorstellen könnte, dass es einfach nicht wahnsinnig viele Tore gibt und dass wir unter 2,5 hier rausgehen. Das lässt die Chance offen auf ein 1-1. Das lässt die Chance offen auf den 1-0-Sieg in beide Richtungen, den ich mir auch irgendwie vorstellen könnte. Also, unter 2,5 gibt 1,8er-Quoten und ich glaube, das wird ein Spiel, was sicherlich vom Charakter her und so auch Spaß machen kann. weil es sehr umkämpft sein wird, weil beide Teams eine gewisse Grundaggressivität auch mitbringen. Aber ich glaube, rein von den Toren her wird das nicht das spektakulärste Spiel des Spieltags.
Das Komische an Atletico ist übrigens auch, sie haben jetzt nach der Länderspielpause 0-3 in Valencia verloren und vor der Länderspielpause haben sie einfach bei Rayo 7-0 gewonnen. Deswegen, ich kann mir das nicht erklären, wo dieses 0-3 herkommt. Und das wegen der Unentschieden-Tipp, den du so angestrichen hattest, das wäre, wenn du mich festnageln willst im Dreiweg, wäre das der Tipp. Und zwar auch aus dem Grund, den du kurz erwähnt hattest, dass Atletico unter Cholo Simeone auswärts gerne auch nur einen Punkt mitnimmt in der Champions League. Also die sind einfach zufrieden, wenn es in der 70. 0-0 steht, dann gehen die nicht mehr Vollgas, sondern oder geben schon Vollgas, aber um den Punkt zu sichern, nicht unbedingt um die 3 zu holen. Also die sind auch in der Fremde oftmals einfach zufrieden, wenn sie irgendwie nur ein Pünktchen holen. Auch bei Leverkusen, falls du dich erinnerst, sind sie nie so, da waren sie eigentlich auf dem Papier klarer Favorit, aber sind nie mit dieser Selbstverständlichkeit rein, ja, wir gewinnen dieses Ding, sondern da war auch immer Schadensbegrenzung oft in Europa auswärts, ist einfach die irgendwie die Nummer 1 bei Simeone, das ist immer die Herangehensweise. Und die reden sich immer stark in die Underdog-Rolle. Also hier würde er sagen, Lazio war letztes Jahr Vizemeister und Sarri toller Fußball, wir wollen erstmal gut stehen und dann kontern. Und dann die einen sind verunsichert, weil die haben fast nur verloren und die anderen haben jetzt 0-3, ne, auf die Mütze bekommen und wollen erstmal gut stehen. Und dann spricht wirklich vieles für das, was du getippt hast, also für eher wenig Tore, für einen sicheren Approach von beiden. Beide wollen nicht zu viel riskieren, beide wollen nicht erneut wieder verlieren. Und bei Atletico wäre man, glaube ich, mit dem Punkt auch zufrieden. Deswegen Under-Tore, guter Tipp. Und das Remis kann ich mir auch gut vorstellen, auch wenn natürlich immer irgendwie ein Türchen fallen kann, da muss der nur eine Flanke auf Morata reinschlänzen oder irgendwie einen Standard geben, aber unsere Tipps, glaube ich, machen sehr viel Sinn bei dem Spiel. Bin mal gespannt, ob es so kommt.
Das ist schon mal ein schönes Fazit. Unsere Tipps machen sehr viel Sinn, das hoffen wir ja sowieso immer. Ich würde sagen, mit dem kleinen Selbstvertrauensboost, den Alex mir hier beschafft hat durch diesen Satz, gehen wir erstmal dazu über, euch zu sagen, dass wir hier natürlich ausgewählte Spiele besprechen, weil 16 Gruppenspiele an Dienstag und Mittwoch. Ihr kennt dieses Format. Das passt nicht ganz in unsere zeitlichen Rahmen. Zwischen irgendwie 40 und 60 Minuten wird das eng. Aber das passt natürlich hundertprozentig und sehr, sehr gut auf wettbasis.com. Da bekommt ihr dann auch die Vorschau auf alle Spiele an diesem Champions League Spieltag. Da könnt ihr euch angucken, wer ist jeweils favorisiert, wo gibt es die besten Tipps, wo gibt es die besten Quoten. Gibt ja auch einige Spiele, die wir jetzt einfach rausnehmen. Sowas wie Barca gegen Antwerp, City gegen Roter Stern, weil aus unserer Sicht einfach so, so klar ist, wer das gewinnt. Selbst die Handicap-Tipps, die man geben könnte, sind nicht wahnsinnig lukrativ. Wer da trotzdem nochmal einen Überblick haben will, für Kombischeine, was auch immer, der kann das alles in schriftlicher Form auf wettbasis.com tun. Das habe ich nochmal ans Herz gelegt. Wir machen weiter nochmal mit einem deutschen Vertreter. Bayern München trifft auf Manchester United. Interessanterweise trifft Harry Kane erneut auf Manchester United. Das ist ein Gegner, den er gerne mochte, hat oft in der Premier League gegen United getroffen, als er noch bei Tottenham unterwegs war. Und sagen wir mal so, Bayern München zu Hause gegen ein United, was mir dieses Jahr mal wieder nicht sonderlich gefällt, könnt mir vorstellen, dass Herr Kane einfach weitermacht, obwohl er ins Ausland gewechselt ist und United-Fans wieder mal schlecht schlafen lässt.
Das kann ich mir auch gut vorstellen, denn Harry Kane hat sehr, sehr gut begonnen bei den Bayern. Also ist in guter Form, trifft. Und in guter Form ist Man United eben nicht. Die haben einfach 3 der 5 Spiele verloren in der Premier League. Also wirklich, das ist ein Fehlstart. Zuletzt 1-3 gegen Arsenal, auch wenn das natürlich unglücklich war. Ich hatte es ja erwähnt, ne? Stand bis zur 90. 1-1. Sie führten sogar 1-3 gegen Arsenal und jetzt auch wieder 1-3 gegen Brighton. Das war aber zu Hause, also im Old Trafford, von Brighton teilweise vorführen lassen. Also das eine Tor von Brighton, ich weiß nicht mehr, welches Tor war. Ich glaube, da gab es einfach 28 Pässe oder so vor dem Tor. Also wirklich Brighton, der Serbi-Fußball vom Feinsten und United wie so ein ja, Mittelklasse-Club aus der Mittelklasse der Tabelle. Und genau da stehen sie übrigens auch. Also da musst du ein bisschen scrollen, bis du United findest. Platz 13. Dicht dahinter übrigens Chelsea auf Platz 14, bei denen es auch nicht läuft, aber die können wir heute nicht besprechen, denn die sind nicht in der Champions League. Also wenn du dich schon mit Chelsea hier um die Plätze streitest, dann spricht das nicht dafür, dass du gut gestartet bist. Also ja, United könnte ein gefundenes Hurricane-Fressen sein.
Ja, und gerade diese Position ist auch spannend, um Uniteds Dilemma wieder so ein bisschen zu beschreiben. Ne? United hat ähnlich wie Bayern München in der Sommerpause ausgemacht, wir brauchen einen Mittelstürmer und hat ähnlich wie Bayern dafür viel Geld in die Hand genommen. Bayern hat Harry Kane geholt, bestes Fußballeralter, erprobter Weltstar. United hat ungefähr dieselbe Summe nach Bergamo überwiesen für Højmund. Der hat noch keinen Treffer gemacht, hat immer noch Anbindungsschwierigkeiten, auch wenn er fast sein erstes Tor ja gehabt hätte gegen Brighton, wurde dann aberkannt, weil der Ball bei der Vorlage knapp hinter der Linie war. Trotzdem noch nicht so drin, wie es auch Harry Kane jetzt eben ist. Ne? Und du siehst bei United schon, es gibt ja auch immer viel Kritik an den Besitzern, aber Geld wird da schon ausgegeben, Jahr für Jahr. Auch Ten Hag hat schon eine beeindruckende Menge investieren können, aber es hat auch nicht so richtig viel funktioniert. Lisandro Martinez ist, hat gute Spiele, ist aber sicherlich auch weit davon weg, dass er der beste Verteidiger der Liga ist oder dass er das Spiel komplett verändert hat. Dann hast du mit Anthony natürlich jemanden, der jetzt auch wieder nicht funktioniert. Jadon Sancho darf nicht mal mehr mittrainieren. Also du hast doch auf den Außen deine Probleme. Rashford ist seit letzter Saison stark unter Ten Hag, das stimmt. Aber ansonsten fehlt mir das Besondere im Kader. Also auch erstmal nur auf die Premier League geguckt, aber auch auf die Bayern geguckt. Ne? Wir haben bei den Bayern einen richtig starken Leroy Sané. Wir haben einen Coman, der Spiele durch Einzelaktionen entscheiden kann. Dann kannst du einen Gnabry nachlegen. Du hast einen Musiala, du hast einen Tell, der als Joker super funktioniert. Und in der Mitte thront irgendwie Harry Kane. United mag sicherlich ein genauso, wenn nicht sogar noch größerer Name als Bayern München sein. Aber da kann ich nicht ansatzweise mit so viel Begeisterung aufzählen, was da wirklich an Qualität gerade offensiv irgendwie mir richtig Freude bereitet. Und ich finde, das ist schon ein großer Unterschied. Für mich ist Bayern hier klarer Favorit. Könnte mir auch vorstellen, dass man ein Statement setzt. Also will mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber ganz ehrlich, wahnsinnig überraschend wird mich nicht mal ein Handicap-Sieg der Münchner zu Hause.
Nee, überhaupt nicht, um ehrlich zu sein. Also ein Statement kann es hier wirklich geben. Also auch ein 3-0 zum Beispiel wäre schon ein Statement. Ne? Das muss ja kein 5-0, 6-0, 7-0 sein. Aber die Abwehr von United, die ist ja dermaßen bröckelig und wackelig, dass man sich hier gut einige Tore von Bayern vorstellen kann. Also den Handicap-Sieg, den habe ich fast schon auf dem Zettel. Denn von 5 Premier League-Spielen hat United nur in einem die 0 gehalten, in allen anderen 4 Spielen immer mindestens 2 Gegentore kassiert. Es gab 2 gegen Tottenham, 2 gegen Nottingham, 3 gegen Arsenal und 3 gegen Brighton. Das ist wirklich keine gute Defensive. Die haben enorme Probleme defensiv. Und deswegen, wenn dann die Bayern mit Kane, mit Sané, der in guter Form ist, mit Gnabry, mit Musiala, der wieder fit ist, da rumwirbeln und rumstürmen, dann wird mir schon so ein bisschen Angst und Bange um United. Also Bayern, für mich schon mal safe, dass die 2 Tore machen.
Ja, würde ich auf jeden Fall.
Also mindestens.
Ja. Ne? Nicht nur 2. Kann man auch diese über, unter, eher Richtung über 2,5, wenn man das bei dem Spiel spielen will. Ich glaube tatsächlich, es kann wirklich gut in Richtung Handicap-Sieg gehen. Es muss ja trotzdem jetzt nicht die größte Demütigung aller Zeiten sein. Obwohl ich mir sogar fast irgendwie so vom Gefühl her so ein Freak-Ergebnis vorstellen könnte. Aber so ein 3-1 für Bayern zu Hause gegen United, was schwächelt, was Schwächen vorne hat, die nicht wirklich gefährlich werden kann. Schwächen hinten hat immer wieder die Tür öffnet. Das glaube ich wirklich realistisch und sehr gute Aussichten für den deutschen Vertreter aus München. Ist natürlich auch die Überleitung zum nächsten Spiel. Wir haben noch einen deutschen Vertreter, der kommt aus der Hauptstadt. Und es ist, ich kann es so oft lesen und besprechen, wie ich will. Ich muss trotzdem nochmal unglaublich laut vorlesen. Real Madrid gegen Union Berlin. Es klingt surreal. Jetzt die Frage, ob Jude Bellingham oder Kevin Behrens dieses Spiel entscheidet.
Ja, es klingt surreal und ich glaube, es wird erst real, Achtung Wortspiel, wenn dieses Spiel angepfiffen wird. Wenn wirklich du siehst, wie sie am Bernabeu stehen, im Bernabeu, sorry, die Unioner, erst dann wird es so wirklich real. Also ganz, ganz tolles Spiel natürlich für Union. Das Highlight schlechthin in der Karriere jedes Unioners und natürlich Volland, der hat ja auch schon in Leverkusen gespielt, das waren ja auch schon Highlights und in Monaco vor vielen Fans. Nee, das ist ein brutales Spiel, ne? Spaß beiseite. Also ganz, ganz tolle Sache für alle Köpenicker, für alle Fans von Union. Echtes Traumspiel, echtes Highlightspiel. Aber du musst natürlich zusehen, dass du dich davon nicht übermannen lässt, ne? Dass du dich davon nicht komplett hier so in den Bann ziehen lässt, dass du das Fußballspielen dann einstellst oder vergisst, weil du da mit glitzernden Augen in diesem Stadion stehst, sondern das wird ein hartes Stück Arbeit. Da muss richtig Vollgas gegeben werden. Das ist einfach Real Madrid in der Champions League. Wenn die Bock haben, da wirst du einiges zu tun haben. Also man muss wirklich aufpassen aus Union-Sicht, dass man das nicht überzeichnet, das Spiel. Denn das ist keine Urlaubsreise oder kein Fußballtrip, wo du dir ein Spiel anschaust. Nee, du musst das selbst bestreiten. Das ist nicht der allerleichteste Gegner. Ne? Also ganz, ganz tolles Spiel. Aber ich bin gespannt, wie Union reagieren wird, wenn sie dann im Bernabéu auf dem Rasen stehen.
Ja, also ich könnte mir auch vorstellen, dass da trotz Robin Gosens hat gesagt, er kennt das hier schon mit der Champions League, er wird die Leute vorbereiten. Robin Knoche hat sogar schon mal Bernabéu gespielt, 2016 mit Wolfsburg, ne? Also ein wenig Erfahrung ist ja im Kader, aber er ist auch gesagt, und das kann man, glaube ich, auch gar nicht genug hervorheben. Es ist ja tatsächlich auch, es ist das größte Spiel der Vereinsgeschichte mit Abstand. Und wenn man den modernen Fußball richtig betrachtet, könnte es auch mit sehr, sehr hoher Wahrscheinlichkeit das größte Spiel der Vereinsgeschichte für immer sein, ne? Also da ist so, so viel drauf. Und ob man sich davon wirklich komplett frei machen kann, ich glaube, das gilt nicht mal für den abgehärtetsten Fußballprofi. Ich glaube, es gilt nicht mal für jemanden wie Urs Fischer, der eigentlich immer wirkt, als würde er ganz entspannt sein. Dazu kommt auch in der Liga jetzt Union ja so ein bisschen mehr Richtung Tatsachen auf den Boden zurückgeholt, finde ich. Es klappt nicht mehr alles so gut und so selbstverständlich, wie wir es in den letzten Jahren gewohnt sind. Gegen Wolfsburg jetzt gesehen, Wochenende vorher gegen Leipzig gesehen. Es gibt da durchaus wieder Mannschaften, die ein bisschen besser damit umgehen können, wie Union spielt. Natürlich trotzdem jetzt die einzige Frage ist, wir haben Union Berlin in der Bundesliga immer mal wieder auch Favoriten schlagen sehen mit ihrer Herangehensweise. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass Real Madrid unter Carlo Ancelotti eine Mannschaft ist, die jetzt nicht, wie vielleicht Niko Kovac, da rangeht und sagt, ich habe mich komplett darauf eingestellt, wie Union das spielen wird. Ich habe das jetzt dreimal gespielt. Ich gehe das clever an. Wir schlagen sie mit ihren eigenen Waffen. Das wird Real Madrid nicht machen. Aus dem eigenen Selbstverständnis heraus nicht. Und deswegen so ganz kleine Underdog-Chancen sehe ich da schon bei Union Berlin, weil sie sind einfach eine Mannschaft, die diesen Underdog-Fußball über Jahre natürlich jetzt perfektioniert haben.
Ja, und die sich auch in der Rolle wohlfühlen, ne? Grundsätzlich, also der Underdog-Rolle, jetzt mal losgelöst davon, dass Real Madrid einfach ein größerer, naja, um in dem Sprachbild zu bleiben, ein größerer Dog ist und sie der kleinere, aber die Underdog-Rolle, die Außenseiter-Rolle, die liegt Union ja völlig, ne? Den Gegner zermürben, lass die mal den Ball haben, und wir schalten um, wir sind unbequem und wir nerven die richtig und dann schicken wir Geraldo Becker die Linie lang und der feuert die Flanke auf den Schädel von Behrens und dann köpft er ein mit dem ersten Umschaltmoment überhaupt nach, keine Ahnung, 28 Minuten und davor war eher nur gegen den Ball arbeiten angesagt. Das stört die ja nicht, die Unioner, das können die ja.
Ja, du, also es ist natürlich auch so, wir haben es auch in der Liga gesehen bei Real. Man musste sich schon ein paar Mal den Sieg spät sichern, ne? In Form von Jude Bellingham dann auch. Also es war jetzt nicht so, dass man immer mit 4, 5 Toren Unterschied seine Gegner vom Platz gefegt hat in diesem Jahr. Das kann man bei Real wirklich nicht sagen. Und es gibt noch eine Sache, die ich jetzt einfach mal so in den Raum stellen will. Es ist das Schlagwort und ich bin mir ganz, ganz sicher, dass dieses Schlagwort auch in den Mannschaftsbesprechungen von Union Berlin schon gefallen ist und nochmal fallen wird vor diesem Spiel. Sheriff Tiraspol. Denn die haben ja wirklich bewiesen, selbst der kleinste Name, der Name, der eigentlich niemandem in der Fußballwelt überhaupt was sagt, und da drüber muss man Union mit der seit Jahren guten Arbeit in der Bundesliga ja schon auch drüber hinwegheben, haben auch schon ein paar Mal Europa gespielt jetzt, ne? Erst Conference, dann Europa League. Selbst Sheriff Tiraspol konnte Real Madrid im Bernabéu schlagen. Es ist nämlich nur die Gruppenphase, ne? Und wir haben es auch in unserer Langzeitfolge gesagt, auch da nochmal der Verweis. Da ist Real schon gerne das teure exklusive Pferd, was wirklich nur so hoch springt, wie es muss. Und wenn man dann mal mit einer Niederlage zu Hause gegen Union Berlin reinstartet, ist das auch in Ordnung, wenn man am Ende die Gruppe irgendwie übersteht und dann in den K.O.-Phasen, dann sehen wir das richtige Champions League Real Madrid.
Also, was absolut korrekt ist, ist, dass sie nicht immer Vollgas geben in der Gruppenphase, sondern nur so hoch, wie sie müssen. Und da sind auch tatsächlich immer wieder Punktverluste in der Gruppenphase, wirklich auch bei Underdogs, bei kleineren Mannschaften. Nicht nur Sheriff war ja die große Überraschung, sondern auch gegen Schachtar Donetsk haben sie immer wieder verloren oder Punkte gelassen, auch zu Hause im Bernabéu. Das ist schon immer wieder mal drin, wenn sie auch den Gegner unterschätzen oder wenn sie so mit 80% nur reingehen und sich denken, das wird ein Selbstläufer und haben zwar trotzdem Chancen, aber irgendwie, ja, geht dann mal der Ball nicht rein und die letzte Entschlossenheit und letzte Gier fehlt dann. Dann kann es schon Punktverluste geben. Und was auch für eine Chance von Union spricht, eine Chance, ne? Ich sage nicht, dass sie einen Punkt holen oder gewinnen, aber eine Chance, ein bisschen Schaden anzurichten, so formuliere ich es mal. Also es kann ja auch einfach nur ein Tor sein im Bernabéu, mal in Führung gehen, ne? Oder den Ausgleich mal machen. ist, dass Real Madrid zwar perfekt gestartet ist in dieser Saison, makellos gestartet. 5 Spiele, 5 Siege in der Liga, aber Achtung, von diesen 5 Siegen, bei 3 der 5 Spielen lagen sie hinten. Sie haben einfach 3 der 5 Spiele drehen müssen, um zu gewinnen. Sowohl bei Almeria als auch gegen zu Hause, gegen Getafe und gegen Real Sociedad lagen sie jeweils hinten. Und warum? Weil sie jeweils in der Anfangsphase so schläfrig waren, dass sie ein Gegentor kassiert haben. Wir reden von der 3. Minute, von der 5. Minute und von der 11. Minute in diesen 3 Spielen, in denen sie das Gegentor kassiert haben. Also einfach so ein bisschen, ja, noch nicht ganz wit, wach, noch nicht ganz fokussiert und plötzlich hoppla gegen kleinere Mannschaften, also gerade Almeria und Getafe sind ja absolute Selbstläufer für Real Madrid, ne? Das sind 3 Punkte und sonst nichts. Und dass du da direkt früh hinten liegst, spricht ja genau diese Sprache, die wir hier klären, nämlich, dass die nicht immer ganz bei der Sache sind und dann einen Wachmacher brauchen. Und deswegen sage ich ja, einmal ein langer Ball auf Geraldo Becker, der die Linien lang sprint, Cutback und dann ist da Behrens oder wer auch immer. Und dann plötzlich zappelt's und dann wird Real Madrid erst wach. Aber in aller Regel springen sie dann doch so hoch, wie sie müssen und gewinnen das Ding. Also für mich Real hier trotzdem der Favorit, das Ding zu gewinnen, weil es mir zu viel des traumhaft Guten wäre, dass Union was holt. Aber ein Union-Tor kann ich mir dann schon vorstellen, doch.
Ja, also beide Treffen finde ich auch einen spannenden Tipp. Könnte sich auch schnell erledigt haben, wie du gesagt hast. Union, 5. Minute, eine Flanke, Real noch nicht wach, 1-0, dann gucken wir. Aber ich glaube, wenn Union das gelingen sollte, in Führung zu gehen, haben sie auch Chancen auf einen Punkt mindestens, weil was bei Real eben auch dazu kommt, ist, oft musste jetzt, und das ist ja symptomatisch, eben ein Mittelfeldspieler, ein zentraler Mittelfeldspieler mit Jude Bellingham das Spiel drehen. Denn weder ein Benzema noch ein Cristiano Ronaldo der letzten Jahre ist da als absoluter Ausnahmestürmer und Zielspieler, der solche Spiele entscheidet. Und wie oft Jude Bellingham, auch wenn er in fantastischer Verfassung ist, dann wirklich der Game-Winning-Scorer sein kann, abwarten. Ich mach's heute mal ganz mutig und sag, ich tippe doppelte Chance auf Union Berlin. Ich glaube, man holt hier einen Punkt bei Real Madrid und es sei allen Fans gegönnt, dass man noch ewig davon reden wird.
Kann ich mir nicht vorstellen am Ende. Auch wenn ich jetzt so viele Punkte aufgezählt habe, warum für Union vielleicht was drin ist, aber ich kann es mir einfach nicht vorstellen. Das ist
musst
so ein
du ja auch nicht. Aber du kannst dann nächste Folge sagen, Mensch, du hattest ja recht.
Ja, das kann ich machen und ich hätte nichts dagegen, das auch zu machen. Also ich wünsche mir das ja sogar. Ich wünsche das natürlich den Unionern. Auch aus deutscher Sicht wäre das eine tolle Sache. Aber einfach nur so ein Törchen im Bernabéu ist ja auch schon eine schöne Sache. Und dann verlieren sie vielleicht 2-1 oder 3-1. Aber schießen zumindest ihr Tor. Waren also dabei beim ersten Auftritt ever und auch beim ersten Tor ever in der Champions League. Das wäre ja auch schon eine schöne Anekdote, von denen, glaube ich, alle Unioner, also die Fans hauptsächlich, ihr Leben lang ihren Nachkommen erzählen werden. Also das Happy End sehe ich hier nicht des Traumes, aber zumindest vielleicht eine kleine schöne Story in Form eines Tores oder vielleicht sogar dem Ausgleichstreffer, dem Führungstreffer, also auch einem Tor mit Bedeutung.
Ja, dann lass uns hier mal den Deckel drauf machen auf diese Spielbesprechung und auch auf unsere Vorschau auf die Gruppenspiele morgen. Wir haben noch mit reingenommen Real Sociedad gegen Inter Mailand. Das ist ein Spiel, was für mich vor allen Dingen spannend ist, weil die Quoten auf Inter recht hoch sind aus meiner Sicht. Du hast 2,40er-Quoten auf eine Mannschaft, die in dieser Saison wirklich brilliert und ja gerade auch, wir haben es ja auch schon angesprochen, in einem Stadtderby gegen einen anderen Champions-Leaguisten, nämlich AC Milan, bewiesen hat, okay, man kann sogar richtig Gas geben, 5-1 gewonnen hat. Also man kommt damit wahnsinnig viel Selbstbewusstsein gegen natürlich nicht den größten Namen Europas jetzt mit Real Sociedad, na, auch nicht ein absolut regelmäßiger Gast in der Königsklasse. Und da die 2,40er-Quoten, das hat mich erstmal angesprochen. Jetzt hast du aber schon gesagt, im Vorgespräch zu mir, nee, es gibt durchaus auch Gründe, auf Real Sociedad zu gucken.
Es gibt Gründe, die sind nicht so offensichtlich, wenn man nur oberflächlich auf die La Liga-Tabelle blickt. Denn dann würde man feststellen, die haben ja erst 1 Spiel gewonnen von 5, 3 Unentschieden, 1 Niederlage. Also das ist ein Stotterstart. Das ist korrekt, aber Wer vergangenen Sonntag, also jetzt gestern Abend, wir nehmen ja Montag auf, das Spiel gegen Real Madrid gesehen hat, hat eine richtig gute Fußballmannschaft gesehen. Die haben echt gut dagegen gehalten, hatten selbst den XG von 1,6 in Madrid, hatten 48% Ballbesitz, also haben wirklich ihren Fußball gespielt, haben sich was zugetraut, hatten 15 Schüsse aufs Tor, gingen in Führung, hatten die Riesenchance, nochmal in Führung zu gehen oder sogar das 2-0 zu erzielen. Ich bin mir nicht sicher, wie es da stand, aber hatten wirklich ein Top-Spiel geliefert, aber Real macht eben Real-Dinge. Hinten sein, Spiel drehen, eiskalt sein teilweise. Joselu, schönes Kopfballtor gemacht. Also es war wirklich ein sehr, sehr gutes Spiel von Real Sociedad im Bernabéu, in dem die Mannschaft gezeigt hat, das, was sie die komplette letzte Saison gezeigt hat, nämlich, dass sie wirklich, wirklich eine Entwicklung vorgenommen hat. Letztes Jahr ja Vierter. Ich glaube, alle 20 Jahre qualifizieren sie sich nur für die Champions League. Also es kommt nicht so häufig vor, wie du es angesprochen hast, aber es war hochverdient, dass sie das geschafft haben. Der Start ist ein bisschen stotterig, aber das ist schon eine gute Fußballmannschaft. Also das wird kein Selbstläufer für Inter, die natürlich aber trotzdem Favorit sind, allein deswegen, nicht nur, weil sie regelmäßiger Champions League-Teilnehmer und Champions League-Sieger auch mal waren, sondern weil sie der Vizemeister in der Champions League sind. Ne? Letztes Jahr im Finale ganz knapp nur an City gescheitert. Allein deswegen natürlich leichter Favorit in dem Spiel. Aber das ist ein Spiel, den können sich neutrale Fußballfans wirklich mal zu Gemüte führen.
Ja.
Das sehr, sehr spannendes Matchup, wie ich finde.
Auf jeden Fall, trotzdem insgesamt neige ich hier tatsächlich dazu zu sagen, Inter ist schon mein Tipp. Es gibt diese 2,40er-Quoten, die sind super interessant, die sind herausragend drauf. Immer nochmal der Verweis aufs Derby. Sie haben jetzt auch mal bewiesen, das war ja unter vergangenen Trainern nicht immer so. Zum Beispiel Antonio Conte, der zwar mit ihnen Meister geworden ist, aber Antonio Conte halt nicht so gut Champions League, nicht so gut Europa spielen, hat sich da immer schwer getan. Also Inter war ja lange so ein Verein, ne? Wo du immer gesagt hast, Mensch, egal wie sie in der Liga spielen, Champions League weiß ich nicht. Jetzt sind sie aber ein Verein, das haben sie eben letztes Jahr bewiesen, ne? Der auch Champions League richtig ernst nehmen kann und der ja auch größtenteils den Kader zusammengehalten hat. Also die werden ja auch nochmal reingehen, die Hymne wird erklingen und die wissen, letztes Jahr waren wir im Finale, ne? Also die haben, glaube ich, auch ein klares Ziel vor Augen, wo es hingehen soll. Dann hast du noch die Motivation aus diesem klaren Derby-Sieg. Ich glaube, das reicht am Ende. 2,40er-Quoten finde ich super in diesem Gesamtgemenge, auch wenn du natürlich berechtigte Gründe angesprochen hast, dass man Real Sociedad nicht komplett unterschätzen sollte. Trotzdem, Finalist des letzten Jahres, großer Favorit auf die italienische Meisterschaft. Ich gehe mit Inter hier.
Unser Favorit übrigens auch, Mitfavorit, ne? Wer die Langzeitfolge gehört hat von der Serie A, weiß ja, werden sie beide als mögliche Scudetto-Winner auf dem Zettel, auch wenn ich mich am Ende für Milan entschieden habe. Ja, da sehe ich natürlich jetzt blöd aus nach dem 5:1 von Inter. Aber wir haben die schon als Top-Mannschaft in Italien weiterhin auf dem Zettel, auch wenn sie ja den einen oder anderen Spielern sogar verloren haben, ne? Skriniar zum Beispiel, vorne Lukaku. Aber die sind trotzdem richtig gut drauf, haben in der Serie A alle 4 Spiele gewonnen und viel bemerkenswerter, alle 4 Spiele mit Handicap gewonnen, Julius. 2-0, 2-0, 4-0, 5-1. Also die sind echt gut drauf und deswegen kann man die gerne auf dem Zettel haben. Zu 2,40er-Quoten lohnt sich das auch. Und der Vorteil, den Inter grundsätzlich hat, nicht nur, dass sie einen Ticken besser drauf sind, ist diese internationale Erfahrung und vor allem diese Abgezocktheit. Die Abgezocktheit fehlt Real Sociedad, die immer wieder ein Türchen zu wenig machen aus ihrer Überlegenheit, auch in der La Liga gegen Mannschaften, die sie eigentlich dominieren müssen, die sie zwar dominieren auf dem Platz, aber sie können es nicht immer in Tore ummünzen. Und gerade das macht Inter, dass sie eiskalt sind, dass sie vorne mit Lautaro, ne, einen abgezockten Mittelstürmer haben. Also ich kann mir auch vorstellen, dass wir am Ende reden von ja, 1,30 XG gegen 1,30 XG, beide haben 12 Torschüsse, 50-50% Ballbesitz und Inter gewinnt dieses Ding 2-1, weil sie einfach abgezockter sind und abgeklärter. Und Real Sociedad kann sich wieder, wie im Bernabéu, keinen Vorwurf machen und hat aber wieder verloren. Kann ich mir sehr gut vorstellen. Ich hoffe auf mit spanischer Brille auf einen Punkt aus Real Sociedad-Sicht. So ein Unentschieden ist für mich auch sehr, sehr gut machbar, aber würde es mich wundern, wenn Inter dann abgezockt 2-1 gewinnt, würde es mich nicht, nee.
Ja, also mich, wie gesagt, überhaupt nicht. Ich tippe das sogar. 2,40er Quoten auf Inter, die nehme ich hier mit. Und freue mich, dass wir das erste Mal ausführlich über Spiele in der Champions League reden konnten. Morgen Abend, wir nehmen am Montag auf. Dienstag und Mittwoch wird gespielt. Und mit den Eindrücken können wir dann auch Donnerstag direkt weitermachen, Alex. Denn dann hören wir uns ja zur nächsten Bundesliga-Folge wieder. Also nicht lange, bis es auch die nächste Folge Talk und Tipps gibt. Danke, dass ihr dieses Mal dabei wart und einen schönen Tag noch. Ciao.